In 1. Mose 16, nach der Hoffnung für alle Übersetzung, Abraham und Sarai bekamen keine Kinder. Da schlug Sarai ihrem Mann vor: Der Herr hat mir keine Kinder geschenkt, aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Ich habe doch eine ägyptische Sklavin, die heißt Hagar. Ich überlasse sie dir, vielleicht wird mir durch sie ein Kind geboren. Abraham war einverstanden und Sarai gab ihm Hagar zur Nebenfrau. Sie lebten zu der Zeit schon 10 Jahre im Land Kanaan. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar wusste, dass sie schwanger war, sah sie auf ihre Herrin herab. Da beklagte Sarai sich bei Abraham: Jetzt, wo Hagar weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Dabei war ich es, die sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich jetzt so gedemütigt werde. Der Herr soll darüber urteilen. Sie ist dein Eigentum, erwiderte Abraham. Ich lasse dir freie Hand. Mach mit ihr, was du willst. In der folgenden Zeit behandelte Sarai Hagar so schlecht, dass sie davonlief. Der Engel des Herrn fand sie an einer Quelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte sie: Hagar, Sklavin Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin meiner Herrin Sarai davongelaufen, antwortete sie. Da sagte der Engel zu ihr: Geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin. Der Herr wird dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael, denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Dein Sohn wird wie ein wildes Tier sein, das niemand bändigen kann. Er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm. Aber niemand kann ihn wegjagen. Er wird in der Nähe seiner Verwandten wohnen. Da rief Hagar aus: Den, der mich angeschaut hat, habe ich tatsächlich hier gesehen. Darum gab sie dem Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen: Der Gott, der mich anschaut. So, Abraham ist uns inzwischen ja recht wohl bekannt. Und heute soll es mit dieser Geschichte, die uns vielleicht ein bisschen eigenartig vorkommt an ein paar Punkten, weitergehen. Und wir fangen mal so an, mach mal die nächste Folie. Der Glaube an Gott erlebt immer in einer gewissen Spannung. In der Spannung zwischen der natürlichen und der übernatürlichen Welt. Das liegt in der Natur der Sache. Der Glaube hat seinen Ursprung in der übernatürlichen Welt, in der unsichtbaren Welt. Hier hat er seinen Grund, von hierher kommt er. Hier hat er auch seinen Anker, von hier, von Gott bekommt er seine Kraft. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite aber ist genauso wahr. Der Glaube an Gott lebt in der natürlichen Welt, in der sichtbaren Welt. Hier muss er angewendet werden, hier muss er bestehen, hier wird er manchmal von außen angezweifelt und hier muss man manchmal gegen Widerstände von außen an ihm festhalten. Und darin spüren wir schon so ein Stück diese Spannung. Der Glaube an Gott lebt immer in der Spannung zwischen der natürlichen und der übernatürlichen Welt. Und als Menschen, die mit Jesus leben, stehen wir mittendrin in genau dieser Spannung. Wir leben in der natürlichen Welt, aber wir halten fest an Zusagen aus der übernatürlichen Welt. Und genau das macht das Leben mit Jesus ja manchmal so unbequem, nicht wahr? weil man diese Spannung dann immer und immer auch wieder aushalten muss. Genau aber dieses, genau das kann das Leben mit Jesus eben auch so, ja, spannend machen, weil man Dinge erleben kann, mit denen andere Menschen gar nicht rechnen. Dies genau ist die Spannung, in der auch Abraham sich in unserem Textabschnitt heute befindet. Er bekam aus der übernatürlichen Welt diese Zusage von Gott, dass er einen Sohn bekommen soll. Und damit das geschehen konnte, war auch ein übernatürliches Eingreifen Gottes notwendig. Denn zum einen war er schon im Alter von 75 Jahren, als er das Versprechen bekam. Zum anderen konnte seine Frau Sarai gar keine Kinder bekommen. Abraham musste also gegen alle äußeren Gegebenheiten, gegen biologische Erfahrung, gegen alle natürlichen Argumente im Glauben an dieser Zusage festhalten. Aber das eben dann nicht einfach nur irgendwo in einer Traumwelt, nicht irgendwo unter so einer warmen Glaubensglocke, wo er so abgeschirmt ist von dem Rest, sondern in der harten Realität der natürlichen Welt. Hier, wo die Knechte und Mägde um ihn herum Familien gründeten, Nachwuchs bekamen, wo es für eine orientalische Frau eine Schande war, kinderlos zu bleiben, und hier, wo seine Sarai ihn jeden Tag traurig anblickte, hier sollte er im Glauben an dieser Zusage Gottes festhalten. Das war schwer. Und eine Zeit lang schafft er das auch. Eine Zeit lang hält er es aus, dieses Wunder zu erwarten, dass das irgendwann passiert. Er schafft es so lange, bis eines Tages ein geliebter Mensch, ein Mensch, der ihm sehr nahe steht, seine eigene Frau zu ihm kommt und ihm einen schlechten Vorschlag macht. Sarai sagt hier in Vers 2 zu Abraham: Der Herr hat mir keine Kinder geschenkt, aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Ich habe doch eine ägyptische Sklavin, die heißt Hagar. Ich überlasse sie dir. Vielleicht wird mir durch sie ein Kind geboren. Was genau schlägt Sarai ihrem Mann hier vor? Lass uns das mal etwas genauer anschauen. Sie sagt als erstes: Der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Punkt. Präziser wäre gewesen, wenn sie gesagt hätte: Der Herr hat mir bisher noch keine Kinder geschenkt, aber sie meint es so, wie sie es sagt. Gott hat mir keine Kinder zugedacht, Punkt, aus, Schluss. Für sie ist das Thema jetzt mal abgeschlossen. Sie glaubt jetzt so: Ich habe mal lang genug gewartet, jetzt reicht's. Und sie sagt ihrem Mann: Hör mal, Abraham, das mit deinem Glauben an die übernatürliche Zusage Gottes, das ist alles wunderbar, aber die Folgen auf dieser Welt muss ich ausbaden. Ich bin eine orientalische Frau und ich trage die Schande, kein Kind zu haben. Und deswegen glaube ich, dass ich jetzt auch das Recht habe, dir mal einen vernünftigen Lösungsvorschlag zu machen. Dieser Vorschlag, den Sarai dann macht, der klingt für unsere Ohren ziemlich eigenartig. Sie sagt zu ihrem Mann: Geh zu meiner Sklavin Hagar, schlafe mit ihr, und wenn du dann einen Sohn gezeugt hast, dann soll er als mein Kind gelten. Ziemlich schräg oder weird, oder was hast du gesagt? Weird, etwas weird. Da kräuseln sich einem so die westeuropäischen moralischen Nackenhaare hinten, nicht wahr? Man denkt: Oh, was hat die denn jetzt hier vor? Nach dem damaligen orientalischen Rechtsverständnis war das durchaus legal und es war auch moralisch völlig in Ordnung. Das heißt, es hatte damals überhaupt nichts Anrüchiges an sich, wenn der Patriarch mit der Sklavin ein Kind zeugte und wenn diese Sklavin dann, wie man sagte, auf den Knien ihrer Herrin dieses Kind zur Welt brachte und wenn dieses Kind dann offiziell ein Kind der Herrin wurde. Es geht also nicht, und das müssen wir in unserem Kopf mal so ein bisschen rausbügeln, es geht jetzt hier überhaupt nicht um die Frage, ob das Ganze moralisch sauber ist oder nicht. Es geht einzig und allein um die soziale Frage. Sarai will unter keinen Umständen länger kinderlos bleiben. Sie will jetzt zu ihrem Kind kommen, so oder so. Und sie hat hier ein Rechtsmittel in der Hand und das spielt sie aus. Sie sagt, und das ist genau das Thema: Wenn Gott uns nicht, wie er mal gesagt hat, auf übernatürliche Weise einen Sohn gibt, dann verschaffen wir uns eben auf natürliche Weise einen. Schließlich verfügen wir über die Mittel dazu, also machen wir es doch einfach. Helfen wir unserem Gott mal ein bisschen nach. Und dann sagt sie zu Abraham: Du bist ja hier der Patriarch Und du kannst mit der Sklavin ein Kind für mich zeugen. Du hast sogar, wie ich finde, die moralische Verpflichtung dazu. Oder willst du weiter mit ansehen, dass ich leide? Oh, wenn das eure Frau zu euch sagen würde, ne? Willst du das, dass ich weiter leide? Merken wir, was Sarai hier in Wirklichkeit tut. Sie argumentiert scheinbar vernünftig, aber sie lockt damit den Abraham weg von diesem Weg des Glaubens. Sie führt ihn aus dem Übernatürlichen wieder zurück ins Natürliche, dahin, wo Dinge überschaubar werden, wo Dinge handhabbar werden, da, wo man selber wieder Sachen regeln kann, wo man selber wieder so in charge ist, wo man selber wieder sagen kann, so, das kriege ich jetzt hin. Ein Einschub an dieser Stelle, damit ihr mich nicht missversteht. Es geht mir nicht darum, hier zu sagen, seht ihr es mal wieder, da hat die Frau den Mann verführt. Nicht wahr? So als wären immer die Frauen die Schwachen im Glauben und die Männer eigentlich ganz unschuldig und die werden dann nur irgendwie von den Frauen da eben mal geködert. Das meine ich überhaupt nicht und so meint es die Bibel auch nicht und so argumentiert die Bibel auch nirgendwo. Es gibt in der Bibel durchaus auch Beispiele, wo es genau andersrum ist. In 1. Samuel 25 lesen wir einmal, dass David einem Ehepaar begegnet und ich lese euch da mal, wie es da original heißt. Der Mann hieß Nabal, seine Frau aber hieß Abigail. Und sie war eine Frau von Verstand, der Mann aber war roh und boshaft in seinem Tun. Und in diesem Abschnitt, lese das ruhig mal durch, 1. Samuel 25, da muss Abigail, die Frau, dann wieder das gerade biegen, was ihre Dumpfbacke von Mann verzapft hat. Das wird da ganz präzise ausgeführt. Und sie ist diejenige, die da wieder Frieden reinbringt und das Ganze dann irgendwie hinkriegt wieder. Es geht also mitnichten darum, ein Geschlecht höher als das andere zu bewerten in dieser Geschichte. Es geht um einen ganz anderen Gedanken. Diese Geschichte hier von Sarai und Abraham zeigt uns sehr eindrücklich, dass wir da am verletzlichsten sind, da am empfindlichsten sind, wo Menschen uns am nächsten stehen. In unseren Beziehungen zu unseren Kindern, zu unseren Eltern, zu unserem Ehemann, zu unserer Ehefrau, zu guten Freunden oder zu guten Bekannten. Diese Beziehungen sind ja im Regelfall die stärksten, die wir haben. Und diese Beziehungen haben damit aber auch das größte Potenzial, uns zu verletzen und uns auch in eine Krise zu stürzen. Wisst ihr, wenn irgendjemand im Straßenverkehr mich anhupt, weil ich nicht gerade geschaltet habe, dass schon wieder grün ist, dann ist das eine Sache. Aber wenn meine Frau zu mir sagen würde, ey, sag, wo pennst du denn schon wieder rum? Wo bist du denn schon wieder mit deinen Gedanken? Bist immer nur im Träumen. Ups, das tut aber ganz anders weh, als so ein Piep von hinten. Wenn sich im Supermarkt einer vordrängelt und dann auch eine blöde Bemerkung macht, dann ist das ärgerlich. Aber das wäre lange nicht so schlimm, als wenn mein Freund zu mir sagt, Mensch, was bist du für ein Idiot? So getäuscht habe ich mich in dir. Boah, das tut aber ganz anders weh, oder? Und wenn sich irgendwelche Leute in den Medien über den Glauben lustig machen, ja, das zwackt dann auch schon mal so ein bisschen. Aber wie viel schlimmer ist das, wenn das dein Freund sagt oder dein Mann oder deine Frau? Wenn das aus dem inneren Kreis der Menschen kommt, die dir wichtig sind, von denen du ja möchtest, dass du auch ihnen wichtig bist, dann bekommt das Ganze nochmal einen ganz anderen Klang, einen ganz anderen Charakter. Und ich möchte uns das an dieser Stelle einfach mal anhand dieser Geschichte bewusst machen. Die stärksten Beziehungen, die wir haben, die haben natürlich auch das größte Potenzial, uns zu beeinflussen in beide Richtungen, zum Positiven oder auch zum Negativen. Wie falsch der Vorschlag Sarais war und wie schlimm es war, dass Abraham jetzt hier von Gottes Weg abwich, das erkennen wir an den tragischen Folgen, die sich jetzt hier ergeben. Das erste ist dies. Die Sklavin Hagar verletzt ihre Herrin. Abraham hatte also nun tatsächlich mit Hagar geschlafen und Hagar war auch wirklich schwanger geworden. Und in Vers 4 heißt es, als Hagar wusste, dass sie schwanger war, sah sie auf ihre Herrin herab. Hagar demütigt Sarai. Und um das zu schaffen, braucht sie nicht viel zu tun. Ihr Bauch spricht Bände. Und dann noch so ein paar Blicke und eine gezielte oder zwei gezielte Bemerkungen noch. Wer kriegt denn jetzt das Kind, du oder ich? Und der Stachel ist gesetzt. Zweitens, auf diese Aktion folgt umgehend die Reaktion. Sarai hasst Hagar dafür und sie ist hier ja die Herrin. Und sie weiß, das muss ich mir nicht bieten lassen. Und sie geht zu ihrem Mann und beschwert sich bei ihm. Drittens, Abraham ist gezwungen zu handeln. Ein Mann zwischen zwei Frauen. Ein Bild des Jammers. Abraham hatte am Anfang einen falschen Weg eingeschlagen. Vielleicht nur, damit seine Frau Sarai jetzt endlich Ruhe gibt. Aber jetzt ist das Rad in Bewegung gesetzt und jetzt muss er den nächsten Schritt tun, ob er will oder nicht. Nur, anstatt jetzt seine Stellung als Patriarch wahrzunehmen und die beiden mal zusammen an einen Tisch zu holen und zur Klärung und zur Versöhnung zusammenzubringen, wählt er den bequemeren Weg. Er sagt in Vers 6 zu seiner Frau, sie ist dein Eigentum, erwiderte Abraham. Mach mit ihr doch, was du willst. Abraham scheut die Konfrontation. Er scheut sich davor, mit den beiden jetzt mal sich an einen Tisch zu setzen. Und er sagt, das macht mal, das ist eine Frauensache, ne? Das macht mal unter euch auch so. Und er liefert die Hagar damit ungeschützt in Sarais Hände. Und wir merken an dieser Stelle schon, die Sache war von Anfang an falsch eingefädelt. Abraham und Sarai hatten diesen Weg, den Gott mit ihnen hatte, verlassen. Und jetzt eskaliert das Ding. Jetzt läuft es so richtig aus dem Ruder und es geht immer weiter abwärts. Als Viertes fängt nun Sarai an, ihre Macht auszuspielen. Sie setzt Hagar unter Druck. Und fünftens, Hagar hält das irgendwann nicht mehr aus. Sie ergreift die Flucht und bringt damit dann schließlich und letztlich auch sich selbst und ihr Kind sogar in Lebensgefahr. Und ein Engel Gottes muss ihr am Ende wieder zurechthelfen. Was für eine Lawine von Fehlentscheidungen und Irrwegen, die sich da so ihren Weg bahnt. Und sie alle haben ihren Ursprung an der einen Stelle, an der Abraham und Sarai ihren Weg des Lebens im Vertrauen auf ihren Gott, ihren Weg des Vertrauens in Gottes Möglichkeiten, wo sie das verlassen haben und versuchten, auf natürlichem Wege der Verheißung Gottes nachzuhelfen. Nun, ihr Lieben, ich habe mich gefragt, was ziehen wir denn jetzt für eine Lehre aus dieser Geschichte für uns? Ich bringe mal die ganz andere Seite der Spitze zum Vorschein. Sollen wir denn als Nachfolger Jesu denn jetzt in allen möglichen und unmöglichen Situationen unseres Lebens unseren Kopf abschalten? Und einfach nur darauf vertrauen, dass Gott die Sache schon irgendwie richten wird. Ne, das könnte man ja irgendwie so, wenn man jetzt überspitzt argumentiert, das so da rausziehen. Siehst du, die haben ungeistlich gehandelt. Ne? Also wir müssen uns einfach nur auf unseren Gott verlassen und alle natürlichen Mittel und Wege sind dann falsch. Weit gefehlt, das ist nicht das, was hier steht und auch nicht, was gemeint ist. Gott fordert nirgendwo auf, uns, dass wir in unserem Leben unseren Kopf abschalten sollen. Jesus selbst sagt sogar einmal in Matthäus 10, und zwar gerade für den Fall, wenn wir in Bedrängnis sind, wenn wir unter Druck stehen, seid klug wie die Schlangen und doch frei von Hinterlist wie die Tauben. Also schon die grauen Zellen einschalten, schon wirklich gucken, wie kann ich denn das Beste aus dieser Situation machen. Es geht nicht darum, dass wir als gläubige Menschen nicht doch auch gut überlegte Schritte für unser Leben planen dürfen. Ja? Dem steht das überhaupt nicht entgegen. Nur eines zeigt uns diese Geschichte hier schon, nämlich, dass wir da, wo wir wissen, was Gott von uns möchte, dass wir an diesen Stellen dann auch konsequent bleiben sollen. Dass wir da, wo Gott uns einen Weg gezeigt hat, wo wir genau wissen, das hat Gott uns geoffenbart. An dieser Stelle, diesen Richtung sollen wir einschlagen, dass wir dann im Vertrauen auch diesen Weg gehen sollen und eben auch Geduld aufbringen sollen und auf ihn und sein Eingreifen warten sollen und nicht schon immer gleich wieder Plan B schmieden. Für den Fall, dass es dann irgendwie doch nicht klappt, dass wir die Sache dann doch wieder selber regeln. Hauptsache, wir verlieren das Gesicht vor den anderen nicht. Das ist ja manchmal immer so unser Problem dabei. Ne? Wir haben gesagt, wir vertrauen hier Gott und wenn das jetzt schief geht, so alle denken, ha, siehst mal, was von deinem Glauben hast und so, dann planen wir schon wieder in unserem Kopf Plan B für den Fall, dass es nicht so klappt. Sondern wir sollen es immer wieder üben, an unserem Glauben an einen übernatürlichen Gott in unserem ganz natürlichen Alltag festzuhalten. Das ist eine Übungssache. Nun, wie ging diese Geschichte hier aus? Lass uns das mal bis zum Ende anschauen. Zunächst mal müssen wir feststellen, dass Gott auch dieses Mal wieder sehr liebevoll mit Abraham und Sarai umgeht. Dass er sie nicht verstößt. Er hatte sie nicht nach Abrahams Lüge in Ägypten verstoßen, als der Pharao sie erwischt hatte. Er hat Abraham letzten Sonntag auch nicht verstoßen, als er Gott noch schlimme Vorhaltungen gemacht hat. Und so verstößt er die beiden auch jetzt nicht, obwohl sie sich ziemlich weit weg von seinem Weg entfernt haben. Aber Gott lässt sie nicht fallen. Und selbst Hagar, haben wir gelesen, die Magd, die so ganz unfreiwillig im Mittelpunkt dieses ganzen Irrweges stand. Die konnte erstmal gar nichts dafür, war ja eine Sklavin. Und doch steht sie so im Zentrum dieses Ganzen. Selbst sie bekommt noch eine große Portion Segen mit von Gott. Sie wird nicht ausgetilgt aus der Geschichte Abrahams. Ne? So, das war der Irrweg, so, und du musst jetzt dafür die Konsequenzen tragen. Nein, Gott spricht zu ihr, er sucht sie auf in einem Engel, er richtet sie auf, er führt sie wieder zurück und sie bekommt ihren Sohn Ismael und wird die Stammmutter der Ismaeliter. Und jetzt könnte man sagen, jo, Gott hat wieder mal vergeben, ne? Alles klar, ist alles wieder in Butter. Abraham und Sarai haben mal wieder daneben getreten, Gott hat mal wieder vergeben, alles wieder auf Null. So wie bei Monopoly, ne? Geh wieder auf Anfang vom Start, ziehe keine, was war das, 4000 D-Mark ein, damals. Hat sich doch alles in Wohlgefallen aufgelöst, durch Gottes Gnade. Nicht ganz. Denn es war doch so, Gott hat Sarai und Abraham ihren falschen Weg wohl vergeben. Machst du einen weiter? Aber die Tatfolgen dieses Fehltritts, die wurden dadurch ja nicht ungeschehen gemacht. Da war dieser Kleinkrieg zwischen Sarai und Hagar gewesen. Und wie viel Verletzung hat das gebracht? Wie viel Schmerzen hat das gebracht? Da war das Versäumnis von Abraham, dass er nicht rechtzeitig eingeschritten war, dass er sich da versucht hat rauszuziehen. Macht das mal unter euch aus. Da war dieser ganze Unfrieden, der dadurch in die Sippe hineingetragen wurde. Was ist denn da oben los? Was machen die denn hier? Ne? Da war die Flucht von Hagar, die ihr fast ihr Leben gekostet hätte und damit natürlich auch das Leben ihres Kindes. Nun wisst ihr, ich möchte das zum Schluss noch einmal so aufgreifen. Ihr habt es schon sehr oft von mir gehört. Und ich will es an dieser Stelle wieder sagen. Wenn wir in unserem Leben daneben gehauen haben, dann brauchen wir uns nicht erst mal eine Weile vor Gott verstecken. Erst mal in Deckung gehen. Erst mal abwarten, so bis der Rauch sich verzogen hat. Nein, bei unserem Gott ist es immer so. Wir dürfen immer gleich, immer sofort, immer jetzt zu ihm kommen. Immer ihm Dinge jetzt bekennen. Ihm immer jetzt die Schuld zu geben, immer jetzt sofort um Vergebung bitten. Gott möchte immer direkt jetzt gleich wieder die Gemeinschaft zwischen uns und ihm heilen. Darauf dürfen wir vertrauen und in dieser Sicherheit dürfen wir auch leben, unseren Glauben mit ihm. Immer wenn wir daneben gehauen haben, wir dürfen immer gleich auch wieder zu ihm kommen. Er nimmt uns mit offenen Armen auf. Nur eines sollte uns anhand unserer heutigen Geschichte doch trotzdem deutlich werden. Die Folgen von Sünde, die Folgen von Fehltritten und Versäumnissen, die bleiben auf dieser Welt dann leider manchmal trotzdem bestehen. Gott vergibt uns unsere Schuld. Er bringt die Beziehung zu ihm wieder in Ordnung. Und oft genug hilft er auch, dass die Beziehung zu den verletzten Menschen um uns herum wieder in Ordnung kommt oder zumindest anfangen zu heilen. Das ist sein Wille, das möchte er. Aber das, was Ungehorsam und Neid und Stolz quasi so als Tatfolge nach sich gezogen haben, das bleibt auf dieser Welt leider manchmal dann eben trotzdem bestehen. Wir können nicht einfach andere belügen und betrügen und dann hinterher mal schnell um Vergebung bitten, ne? Das macht der liebe Gott dann ja, dann vergibt er uns mal wieder und dann ist alles wieder so wie vorher. Nein, da sind Dinge in Unordnung geraten. Da ist Vertrauen missbraucht worden. Da haben Beziehungen gelitten. Wir können nicht Dinge tun, die Gott entgegenstehen, ohne dass nicht auch etwas dabei kaputt geht. Und auch das ist eine Lektion aus unseren Betrachtungen über Abraham hier. Eine Lektion, die Abraham mit seiner Frau Sarai leider auf die harte Tour lernen musste. Es soll uns keine Angst machen. Habe ich gesagt, wir sind auch in unseren Fehltritten sicher bei unserem Gott als seine Kinder. Aber es soll uns sehr wohl dazu anhalten, verantwortungsvoll mit unserem Leben und mit unseren Entscheidungen umzugehen. In den Beziehungen, die wir leben, mit den Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, mit den Chancen, die Gott uns bietet, mit den Wegen, die Gott uns führen möchte. Es lohnt sich, Gott treu zu bleiben. Es lohnt sich, auf Isaak zu warten. Es lohnt sich, an dieser Stelle die Sache in seiner Hand zu lassen und auf das zu warten, was Gott uns auf dem Weg des Glaubens geben will. Und ich möchte gerne mit uns zum Schluss ein Lied singen, das genau von dieser Spannung singt, die es mit sich bringt, wenn man im Vertrauen auf einen übernatürlichen Gott sein Leben in dieser natürlichen Welt leben soll. Zwischen Himmel und Erde.